Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 90. Vers der 16. Sure, der Sure Nahl.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der eine Mahnung an alle ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Gott gebietet, gerecht, gut und hilfreich gegenüber den Angehörigen zu sein und Schändliches, Verwerfliches und Unrecht zu meiden. Gott ermahnt euch, möget ihr es beherzigen.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 15. März 2021, gleich dem 25. Esfand 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie immer mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit dem dritten Teil unseres Beitrags unter dem Titel BDS-Bewegung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik, Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Rouhani, Zahlen und Statistiken zeugen vom Sieg Irans im Wirtschaftskrieg. Zarif, Uhr tickt für Rückkehr der USA zum Atomabkommen. Iran bestreitet in einem Brief an UN-Chef die Beteiligung an Irak-Angriffen. Rouhani, Zahlen und Statistiken zeugen vom Sieg Irans im Wirtschaftskrieg. Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat bekräftigt, dass die Statistiken und makroökonomischen Indikatoren vom Sieg Irans im Wirtschaftskrieg zeugen. Er verwies am Sonntag auf einer Sitzung des Wirtschaftlichen Koordinierungsrates der Regierung auf das vielversprechende Potenzial der Wirtschaft des Landes und sagte, die Statistiken und makroökonomischen Indikatoren zeigen, dass Iran sich wirtschaftlich in eine positive Richtung entwickelt, die Sanktionen neutralisiert wurden und die Politik des maximalen Drucks gescheitert ist. Dies sind die Anzeichen des Sieges und dieser Erfolg ist genau zu einer Zeit eingetreten, in der viele Länder wegen der Coronavirus-Pandemie negative Wachstumsraten verzeichnen mussten. Präsident Rouhani fügte hinzu, im Rahmen ihrer finsteren Ziele versuchen die Feinde des iranischen Volkes, diesen Erfolg herunterzuspielen oder sogar zu leugnen. Der iranische Präsident bekräftigte, dass das bevorstehende iranische Jahr durch die Unterstützung und Zusammenarbeit der Bevölkerung und der Wirtschaftsakteure ohne Zweifel ein vielversprechendes und florierendes Jahr für das Land werde. An der gestrigen Sitzung des Koordinierungsrates legte der Chef der iranischen Zentralbank Abdul Nasser Hemmati einen Bericht über die Entwicklungen im Wirtschaftssektor in den ersten 9 Monaten des laufenden Sonnenjahres 1399 vor, indem das iranische Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,2% gestiegen ist. Ohne den Öl- und Gassektor weist das BIP sogar ein Wachstum von 9% auf. Zarif, Uhr tickt für Rückkehr der USA zum Atomabkommen. Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif hat die Vereinigten Staaten gewarnt, dass die Zeit für die Rückkehr zum Atomabkommen von 2015 möglicherweise knapp wird, wenn sich die Präsidentschaftswahlen der Islamischen Republik nähern. Die Europäer sind es gewohnt, Kompromisse einzugehen, Iran und die Vereinigten Staaten sind es nicht. Die Amerikaner sind es gewohnt, aufzuzwingen, und wir sind es gewohnt, Widerstand zu leisten, sagte Zarif am Montag auf einer Online-Konferenz mit der Denkfabrik des European Policy Center in Brüssel. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu entscheiden. Werden wir beide Kompromisse eingehen und zum Atomabkommen zurückkehren, oder werden wir wieder unseren eigenen Weg einschlagen? Zarif betonte, dass Washington schnell handeln sollte, um das Atomabkommen wiederzubeleben, da es angesichts der iranischen Präsidentschaftswahlen sehr unwahrscheinlich ist, dass bis Ende dieses Jahres viel passieren wird. Es gibt eine zeitliche Beschränkung, und sobald wir unsere Wahlen angehen, wird die nächste Regierung nicht in der Lage sein, etwas Ernsthaftes zu vollbringen. Dann haben wir eine Wartezeit von 6 Monaten. Wir werden vor September keine Regierung haben, sagte er mit Bezug auf die Wahlen am 18. Juli. Zwischen jetzt und September kann eine Menge passieren, sagte Zarif und fügte hinzu: Es ist ratsam, dass die Vereinigten Staaten schnell handeln, und ein schnelles Handeln erfordert, dass sie nicht zurückhaltend sind, sondern die Maßnahmen ergreifen, die sie ergreifen müssen. An anderer Stelle in seinen Bemerkungen am Montag erklärte Zarif, dass er keinen Unterschied zwischen dem Kurs der Biden-Regierung und der Trump-Regierung sehe, die beide maximalen Druck ausüben, um Iran zurück an den Verhandlungstisch zu zwingen. Iran bestreitet in einem Brief an UN-Chef die Beteiligung an Irak-Angriffen. Iran hatte jegliche Beteiligung an den jüngsten Angriffen gegen die von den USA besetzten Militärbasen im Irak bestritten, gleichzeitig aber die amerikanischen Luftangriffe gegen irakische Streitkräfte als Verstoß gegen das Völkerrecht verurteilt. In einem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres und den rotierenden Präsidenten des UN-Sicherheitsrates bestritt der iranische Botschafter bei der UNO, Majid Taht Ravanchi, kategorisch die Bemühungen seines amerikanischen Amtskollegen, Iran der Unterstützung der sogenannten nichtstaatlichen Milizgruppen im Irak zu beschuldigen. Die Islamische Republik Iran war weder direkt noch indirekt an einem bewaffneten Angriff auf eine US-Person oder eine US-Einrichtung im Irak beteiligt, betonte er. Daher bestreiten wir jede Behauptung über unsere implizite oder explizite Beteiligung an Angriffen gegen amerikanische Streitkräfte im Irak. Solche Anschuldigungen sind völlig unbegründet, ungültig und falsch, fügte der iranische Gesandte hinzu. Anfang dieses Monats starb ein US-amerikanischer Auftragnehmer, nachdem mindestens 10 Raketen auf Ain al-Assad, einen von den USA besetzten Luftwaffenstützpunkten im West-Irak, abgefeuert worden war. In seinem Brief am Sonntag stellte Taht Ravanchi außerdem fest, dass Iran den rechtswidrigen Angriff der USA am 25. Februar gegen irakische Streitkräfte entlang der syrischen Grenze verurteilt. Solche gefährlichen Maßnahmen, die aufgrund einer willkürlichen Auslegung des Artikels 51 der UN-Charta zu Unrecht gefertigt sind, gelten als Verstoß gegen die Souveränität der regionalen Länder und als Symbol für einen offensichtlichen Verstoß gegen das Völkerrecht und die UN-Charta. Er warnte, dass solche Angriffe die ohnehin angespannte Situation in der Region nur verschärfen und tatsächlich nur den Interessen terroristischer Gruppen in diesen Ländern dienen. Es war die erste illegale Militäraktion von US-Präsident Joe Biden an der irakisch-syrischen Grenze, die auf die Einrichtungen von Antiterrorkämpfern der Volksmobilisierungseinheiten abzielte. Der Angriff tötete 1 Person und verwundete 4 weitere. Iran und Pakistan äußern Besorgnis über die Präsenz von IS in Afghanistan. Der iranische Vizeaußenminister Abbas Araghchi und der pakistanische Sonderbeauftragte für Afghanistan Sadiq Khan haben am Sonntag bei einem Treffen in Teheran ihre Besorgnis über die Präsenz der IS-Terrormiliz in Afghanistan zum Ausdruck gebracht. Dabei bezeichneten sie die Terrorgruppe als eine Bedrohung für die Sicherheit und den Frieden in der ganzen Region. Beide Seiten erörterten zudem die jüngsten Entwicklungen in Afghanistan, insbesondere den Friedensprozess in diesem Land. Der iranische Vizeaußenminister Araghchi brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Chancen des Friedensprozesses genutzt werden. Die Islamische Republik Iran werde einen Frieden, bei dem die Grundrechte des afghanischen Volkes respektiert und die Errungenschaften der letzten 2 Jahrzehnte bewahrt werden, unterstützen, so Araghchi. Er begrüßte den Standpunkt des pakistanischen Sonderbeauftragten über eine enge Zusammenarbeit beider Länder in Bezug auf Afghanistan und erklärte die Bereitschaft Teherans diesbezüglich. Bei diesem Treffen deutete Sadiq Khan darauf hin, dass sowohl Pakistan als auch Iran von den Entwicklungen in Afghanistan beeinträchtigt werden. Aus diesem Grund sollten beide Länder zur Herstellung eines dauerhaften Friedens in diesem Land noch stärker zusammenarbeiten, sagte er. Sadiq Khan traf sich am Montag auch zu Gesprächen mit dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif. Gesundheitsminister: Iran stellte vierten inländischen Covid-19-Impfstoff vor. Der iranische Gesundheitsminister gab an, das Land werde am Dienstag einen neuen Covid-19-Impfstoff vorstellen, der vom Verteidigungsministerium entwickelt wurde. Der vom iranischen Verteidigungsministerium entwickelte Sepand-Impfstoff wird am Dienstag vorgestellt und die klinischen Tests werden sofort beginnen, sagte Said Namaki am Sonntag bei einer Zeremonie zur Enthüllung eines neuen mobilen medizinischen Komplexes, der auf biologische Verteidigung spezialisiert ist und von der Bodentruppe der iranischen Revolutionsgarden gebaut wurde. Namaki fügte hinzu, dass Iran in den kommenden Monaten eine wohlverdiente internationale Anerkennung bei der Herstellung von Impfstoffen gegen das Coronavirus genießen werde. Der Sepand-Impfstoff ist derselbe Impfstoff, dessen Produktion vor langer Zeit von Märtyrer Mohsen Fakhrizadeh und seinem Team im Verteidigungsministerium initiiert wurde. Jetzt hat er das Stadium der klinischen Tests erreicht, sagte er. Fakhrizadeh, der Leiter der Organisation für defensive Innovation und Forschung des iranischen Verteidigungsministeriums, war am 27. November 2020 Ziel eines vielschichtigen Terroranschlags in der Nähe von Teheran. Neben Sepand hat Iran 3 weitere Impfstoffe entwickelt, die ihre Versuche am Menschen bestanden haben, darunter den Coviran-Barakat-Impfstoff, den Drazi-Cov-Pars-Impfstoff und schließlich den Soberana-2-Impfstoff. Laut Alireza Raisi, dem Sprecher des Nationalen Stabes für die Bekämpfung des Coronavirus, wurden bisher 1.260.000 Impfstoffe importiert, um mehr als 1 Million Menschen vor dem Beginn des iranischen Neujahrs am 21. März zu impfen, darunter das medizinische Personal und schutzbedürftige Personen. PA-Präsident Abbas dankt irakischem Ayatollah Sistani für Unterstützung palästinensischer Sache beim Papstbesuch. Der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas hat Großayatollah Ali Sistani seinen Dank für die Unterstützung des hochrangigen irakischen schiitischen Geistlichen für die Palästinenser während eines kürzlich abgehaltenen historischen Treffens mit Papst Franziskus ausgesprochen. Der palästinensische Funktionsträger machte die Bemerkungen in einem Brief an Ayatollah Sistani und dankte der religiösen Autorität für die Unterstützung der palästinensischen Sache der Befreiung von der israelischen Besatzung und Aggression, berichtete der libanesische Fernsehsender Al-Manar am Samstag. Abbas wies darauf hin, wie Ayatollah Sistani in seinen Ausführungen an das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche die Palästinenser in ihrem Kampf um die Wiederherstellung ihrer nationalen Rechte unterstützt hatte. Der Papst reiste vom 5. bis 8. März zu einem beispiellosen 4-tägigen Besuch in den Irak. Das historische Treffen fand in der heiligen Stadt Najaf statt. Eine Erklärung, die später vom Büro des Klerikers veröffentlicht wurde, enthielt einige Details des Treffens. Es hieß, Ayatollah Sistani habe mit Papst Franziskus über die Widrigkeiten gesprochen, mit denen die Menschen auf der Welt konfrontiert seien, insbesondere die Palästinenser in den besetzten Gebieten. Hisbollah-Delegation kommt zu Gesprächen nach Russland. Eine Delegation von Gesetzgebern der libanesischen Hisbollah-Widerstandsbewegung ist zu Gesprächen in die russische Hauptstadt Moskau gereist. Unter der Leitung von Mohammad Rad, dem Leiter des politischen Flügels der Hisbollah, traf die Delegation am Sonntag auf Einladung des russischen Außenministeriums in Moskau ein. Rad sagte Sputnik, dass der 3-tägige Besuch darauf abziele, sich über die neuesten Entwicklungen im Libanon und in der Region auszutauschen. Er merkte an, dass die Beziehung zwischen der Hisbollah und Moskau auf gemeinsamen Interessen und einer einheitlichen oder sehr nahen Sichtweise bezüglich der Lage in der Region und die Notwendigkeit ihrer Stabilität beruht. Sowohl Russland als auch die Hisbollah unterstützen die syrische Regierung im Kampf gegen von Ausländern unterstützte Takfiri-Kämpfer, die seit März 2011 Chaos im Land anrichten. Die syrische Regierung hat mehrmals betont, dass das israelische Regime und seine westlichen und regionalen Verbündeten den Takfiri-Terroristengruppen helfen. Vor seinem Besuch hatte Rad gesagt, dass während der Reise auch die Bildung einer neuen Regierung im Libanon diskutiert werden könnte. seit die libanesische Regierung nach einer massiven Explosion im Hafen von Beirut im vergangenen August offiziell zurückgetreten ist, haben innenpolitische Spaltungen und der Druck einiger westlicher Staaten, hauptsächlich Frankreichs, die Bildung eines formellen Kabinetts bisher behindert. Unruhen in Myanmar. Dutzende wurden am blutigsten Tag seit Beginn der Anti-Putsch-Proteste getötet. In Myanmar gehen die Unruhen weiter. Straßenproteste haben jetzt neue Höhen erreicht, wobei die öffentliche Wut zunimmt und das militärische Vorgehen häufiger und brutaler wird. Der Sonntag erwies sich als der tödlichste Tag seit dem Ausbruch von Protesten im ganzen Land gegen einen Staatsstreich am 1. Februar durch das Militär, bei dem die gewählte Führerin Aung San Suu Kyi inhaftiert wurde. Im Handelszentrum und in der ehemaligen Hauptstadt Yangon kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Medien berichteten von einem blutigen Vorgehen der Polizei in einem Vorort von Yangon, bei dem Dutzende Demonstranten ums Leben kamen. Angreifer griffen mehrere von China finanzierte Fabriken an und zündeten sie am Sonntag an. Sicherheitskräfte töteten Berichten zufolge 34 Demonstranten im verarmten Industrievorort Laingtaya in Yangon. Weitere 16 Demonstranten sollen an anderen Orten getötet worden sein. Demonstranten glauben, dass China die regierende Junta in Myanmar unterstützt. Christine Schraner-Burgener, die Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für Myanmar, verurteilte das, was sie als anhaltende Brutalität im Land bezeichnete. Burgener sagte, sie habe persönlich von Kontaktpersonen in Myanmar herzzerreißende Berichte über Morde, Misshandlung von Demonstranten und Folterung von Gefangenen am Wochenende gehört. Mindestens 138 Menschen wurden seit der Machtergreifung der Junta im letzten Monat getötet, basierend auf einer Bilanz der AAPP. Über 2100 Menschen wurden festgenommen, hieß es weiter. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 8 Grad, Mashhad 3 Grad, Isfahan 9 Grad, Shiraz 12 Grad und Bandarabas 20 Grad. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Verehrte Damen und Herren, weiter geht es in unserem Programm mit einer neuen Folge aus der Reihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht. Wir besprechen dieses Mal die Sure 46, Ahqaf, zu Ende. Der Vers 29 dieser Sure lautet wie folgt:
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ.
Und gedenke, als wir eine kleinere Schar Dschinn veranlassten, sich zu dir zu begeben und dem Koran zuzuhören. Als sie eingetroffen waren, sagten sie: Hört zu. Als er dann zum Ende kam, kehrten sie zu ihrem Volk zurück, um sie zu warnen. In den vorherigen Versen wurden die Götzendiener von Mekka angesprochen, welche unter verschiedenen Vorwänden und aus Eigensinn nicht bereit waren, den Glauben anzunehmen. Der obige Vers machte diese Polytheisten, die an die Existenz von Dschinn glaubten und ihnen besondere Kräfte zuschrieben, darauf aufmerksam, dass im Gegensatz zu ihnen eine Gruppe dieser Wesen sich zum Propheten bekannt haben, nachdem sie Verse aus dem Koran gehört hatten und auch die anderen Dschinn aufforderten, den Islam anzunehmen.
Thank you.
Der Koran macht offensichtlich, dass es die Dschinn gibt. Eine der Suren ist sogar nach diesen Geschöpfen aus Feuer benannt. Die Sure 72. Dort steht über ihren Glauben an den einen Gott und den Koran und die Rückkehr zu Gott geschrieben. Und es heißt auch, dass die Dschinn zwei Gruppen bildeten. Eine Gruppe der Gläubigen und eine Gruppe der Ungläubigen. Zwei Dinge können wir an dieser Stelle feststellen. Erstens, die Dschinn besitzen wie der Mensch einen Verstand. Sie haben Pflichten gegenüber Gott, verfügen über einen Willen und können Entscheidungen treffen. Zweitens, es genügt nicht, sich zum Glauben an den einen Gott zu bekennen. Der Gläubige soll auch die anderen auf den Weg Gottes einladen. Es folgen die Verse 30 bis 32.
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء
Sie sagten, O unser Volk, wir haben die Verse eines Buches gehört, das nach Musa als Offenbarung herabgesandt worden ist, das zu bestätigen, was vor ihm war und das zur Wahrheit und zu dem geraden Weg leitet. O unser Volk, er hört Allahs Rufe und glaubt an ihn, so vergibt er euch etwas von euren Sünden und gewährt euch Schutz vor schmerzhafter Strafe. Wer Allahs Rufe nicht erhört, wird sich Gott auf der Erde doch niemals entziehen können, und er hat außer ihm keine Schutzherren. Jene befinden sich in deutlichem Irrtum. Gemäß dieser Stelle in der Sure 46 haben die Dschinn nach Rückkehr zu ihrem Volk diesen gesagt: Genauso wie Moses von Gott mit einem heiligen Buch ausgesandt worden ist, hat er nun einen weiteren Propheten mit einem weiteren Buch namens Koran geschickt. Wir haben heute die Verse in diesem Buch gehört und gesehen, dass dieses Buch wie das von Moses ist, welches die Menschen auf dem Weg Gottes leitet. Jeder, der an diesen Propheten, der die Menschen zu Gott herbeiruft, glaubt, der wird Sünden und Unheil fernbleiben und vor der Strafe Gottes sicher sein. Aber wer nicht daran glaubt und eigensinnig ist, der soll wissen, dass er nicht gegen den Willen Gottes ankommen und vor seinem Zorn Rettung finden wird. Denn außer Gott kann niemand den Menschen vor der harten Strafe bewahren. Wir führen uns vier Dinge vor Augen. Erstens. Die Dschinn kennen die Geschichte der Vorgänger des Propheten und den Inhalt deren heiligen Bücher. Ein Teil von ihnen ist gläubig und ein anderer Teil ungläubig. Zweitens, der Weg Gottes ist der gerade Weg. Auf diesem Weg ist der Mensch vor jeglicher Übertreibung und Untertreibung und vor Irrtümern sicher. Dieser Weg lenkt den Menschen aufgrund der göttlichen Gerechtigkeit und der Ausgewogenheit. Drittens, die Propheten haben die Menschen zu Gott eingeladen und nicht zu sich selber. Sie haben nicht eigene Forderungen und Wünsche, sondern die Gebote Gottes verkündet, die den Menschen zur Vervollkommnung verhelfen. Viertens. Der Unglaube und die Leugnung Gottes führen den Menschen letztendlich in die Sackgasse. Eine Sackgasse, aus der er selber nicht mehr fliehen kann und aus dem auch andere ihn nicht befreien können. Thank you. Wir sollten die Verse 33 und 34 betrachten. Sie lauten:
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
Sehen Sie denn nicht, dass Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat und bei ihrer Erschaffung nicht ermüdet ist, auch die Macht hat, die Toten wieder lebendig zu machen? Ja doch, gewiss, er hat zu allem die Macht. Und am Tag, da diejenigen, die ungläubig sind, dem Höllenfeuer vorgeführt werden, werden sie gefragt, ist dies nicht die Wahrheit? Sie werden sagen, ja doch, bei unserem Herrn. Er wird daraufhin sagen, kostet nun die Strafe dafür, dass ihr stets ungläubig wart. Mit diesen Worten gegen Ende der Sure Ahqaf kehrt der Koran wieder zum Thema Ma'ad, der Auferstehung von den Toten, zurück und verkündet den Götzendienern: Gott ist doch nicht ermüdet, als er die Himmel und die Erde erschuf, und er vermag ebenso, die Toten wieder ins Leben zurückzurufen. Zweifelsohne ist die Erschaffung dieses riesigen Daseins mit all der Vielfalt von Geschöpfen ein Zeichen für die unendliche Macht ihres Erschaffers, mit der er all dieses verwirklichen konnte und kann. Sollte es diesem Gott nicht möglich sein, das Leben zu erneuern und die Menschen erneut zu erschaffen? Hier haben wir doch das beste Argument und einen klaren Beweis vor uns, dass die Auferstehung von den Toten möglich ist. Wenn jemand die Auferstehung von den Toten abstreitet, so liegt es demnach nicht daran, dass Gott tatsächlich unfähig wäre, diese Wiederbelebung zu bewirken, sondern es liegt an den Ungläubigen selber. Es liegt daran, dass sie so leben wollen, wie es ihnen gerade beliebt, ohne an die Folgen zu denken. Aber am jüngsten Tag, wenn sie das fürchterliche Feuer des Höllenbrandes erblicken, wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als sich zur Wahrheit zu bekennen. Doch was nützt ihnen dies noch? Keiner kann mehr in das Diesseits zurückkehren. Wir möchten hierzu folgende zwei Punkte erwähnen. Erstens, Gottes Macht ist unendlich und unbegrenzt. Seine Macht, diese gewaltige Welt zu erschaffen, ist der klarste Beweis für eine erneute Schöpfung des Menschen am jüngsten Tag. Zweitens, am jüngsten Tag werden die Ungläubigen ein Bekenntnis ablegen. Sie bekennen sich dazu, dass Gott der Herr ist und dass es das Jenseits und die dortige Strafe und Belohnung gibt. Doch nützt ihnen dieses Bekenntnis nichts mehr. In dem letzten Vers der Sure 35 steht Folgendes:
فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ.
Sei nun standhaft, o Prophet, wie diejenigen der Gesandten, die Entschlossenheit besaßen, standhaft waren, und wünsche nichts gegen sie zu beschleunigen. Am Tag, da sie sehen, was ihnen angedroht wird, wird ihnen sein, als hätten sie nur eine Stunde vom Tag auf der Welt verweilt. Dies ist eine Botschaft an alle, Wird denn jemand anderes ins Verderben gestürzt als die frevlerischen Leute? Der letzte Vers der Sure 46, Ahqaf, ist an den Propheten des Islams gerichtet. Er soll geduldig bleiben gegenüber dem schlechten Verhalten und den Gemeinheiten der Götzendiener und ihrer Starrköpfigkeit. Er soll es nicht eilig damit haben, dass Gott sie bestraft. Gott wird sie am jüngsten Tag der gerechten Strafe für ihr hässliches Tun zuführen. Die Aufgabe des Propheten besteht darin, den Aufruf Gottes zu verkünden. Das ist seine Pflicht, aber für die Reaktion und seinen Aufruf ist er nicht verantwortlich. Es ist Gott, der Glauben und Nichtglauben vergelten wird. Dieser Vers verweist auch auf die Kürze des diesseitigen Lebens. Das hiesige Leben ist im Vergleich zu dem ewigen im Jenseits dermaßen kurz, dass die Menschen am jüngsten Tag denken, es hätte nur eine Stunde gedauert. In dem Moment überkommt sie große Kummer und heftige Reue, weil sie nicht den Weg der Wahrheit gewählt haben. Doch es gibt keine Möglichkeit mehr, diesen Fehler wieder gut zu machen. Wir sehen, erstens, die Propheten Gottes haben die Aufgabe, den Aufruf Gottes zu verkünden, aber es ist ihnen nicht gestattet, die Menschen gegen ihren Willen zum Glauben zu zwingen oder die Ungläubigen zu bestrafen. Zweitens, die großen Propheten Gottes zeichnen sich durch ihre Langmut gegenüber den Gegnern aus. Auch ihre Anhänger sollten sich diese Eigenschaften zulegen. Drittens, es ist göttlicher Brauch und sein Gesetz, den Ungläubigen und Sündern im Diesseits eine Frist zu gewähren. Viertens, das Leben auf der Erde ist im Vergleich zum Jenseits absolut kurz, so kurz wie nur eine Stunde.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Zandvakili mit dem Titel Gule Sorch, auf Deutsch Die Rose. Viel Vergnügen!
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود، اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود.
گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود، تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود، تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود.
خورشید بودی ای شب دریا، نگاه مرد کوهستم همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشبارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گل خانه باشی بدن رویای یک گلدان، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گل خانه باشی بدن رویای یک گلدان، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گل خانه باشی بدن رویای یک گلدان، همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد.
Liebe Zuhörer, wir schließen unser heutiges Programm ab mit dem dritten Teil von BDS-Bewegung.
Hallo liebe Zuhörer, wir stehen Ihnen mit dem dritten Teil der Beitragsreihe Weltbewegung zur Sanktionierung des israelischen Regimes zur Verfügung. Die BDS-Bewegung wurde am 9. Juli 2005 als Volks- und Nichtregierungsbewegung mit dem Ziel gegründet, entlang den antirassistischen, liberalen und humanitären Zielen des palästinensischen Volkes den wirtschaftlichen und politischen Druck auf das israelische Regime auszuüben. Diese Zivilbevölkerung fordert sowohl Länder als auch Nichtregierungsorganisationen auf, Israel wegen seiner menschenrechtsfeindlichen Maßnahmen in verschiedenen politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Dimensionen zu boykottieren. Während dieser Beitragsreihe wollen wir den historischen Hintergrund, die Ziele, Funktionen und Erfolge der BDS-Bewegung vorstellen. Wie im vorherigen Beitrag erwähnt, gelten die zivilen Widerstandsbewegungen gegen Apartheid und Rassismus in Südafrika als Hauptinspiration für die BDS-Gründer. Trotz der Bemühungen des israelischen Regimes und seiner Unterstützer, BDS, als antisemitische Bewegung darzustellen, hat sie einen legalen, zivilen und unbewaffneten Ansatz mit spezifischen Zielsetzungen und konkreten Erfolgsaussichten gewählt. Dieser Bewegung ist es gelungen, die Weltöffentlichkeit über die Menschenrechtsverletzungen des israelischen Besatzungsregimes zu informieren, und zwar durch Kontaktaufnahme mit Wirtschaftsgewerkschaften, akademischen Zentren, Studentenvereinigungen, Kirchen und religiösen Stellen. In diesem Beitrag versuchen wir, die wichtigsten Unterstützer dieser Bewegung in den Vereinigten Staaten vorzustellen. der wichtigsten Unterstützer der BDS-Bewegung in den USA sind Gerechtigkeit für Palästina, jüdische Stimme für den Frieden und Code Pink, Frauen für den Frieden. Unterstützer der Bewegung in Großbritannien sind die Palestine Solidarity Campaign und die War on Rent-Kampagne. Unter diesen Unterstützern der BDS-Bewegung hat die Organisation Gerechtigkeit für Frieden, Justice for Palestine, eine enge Beziehung zur Ursache des Willenskrieges. Gerechtigkeit für Palästina, Englisch Justice for Palestine, auch SJP genannt, setzt sich seit 1993 an der Berkeley University in Kalifornien für das palästinensische Volk ein und unterhält Niederlassungen in den USA, Kanada und Neuseeland. Es ist ein überzeugter Befürworter des kulturellen Boykotts des israelischen Besatzungsregimes zugunsten der Palästinenser. Unter den oben genannten Organisationen ist die Organisation Willenskrieg im Allgemeinen eine Organisation zur Schaffung von Gerechtigkeit und Gleichheit und zur Verhinderung der durch Krieg verursachten Armut und Ungerechtigkeit in der Welt. Obwohl diese Organisation nicht speziell zur Unterstützung Palästinas gegründet wurde, setzt sie sich jedoch gegen die Diskriminierung und Ungleichheit, die das israelische Besatzungsregime dem palästinensischen Volk zufügt, ein. Die Organisation Jüdische Stimme für Frieden, die Jewish Voice for Peace, JVP, ist eine linke US-amerikanische Aktivistenorganisation, die sich mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt befasst. In ihrem Leitbild beschreibt sie sich als eine vielfältige und demokratische Gemeinschaft von Aktivisten, die von der jüdischen Tradition inspiriert ist, sich gemeinsam für Frieden, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte einzusetzen, um die Bestrebungen von Israelis und Palästinensern nach Sicherheit und Selbstbestimmung zu unterstützen, und erklärt, sie suche ein Ende der israelischen Besatzung des Westjordanlandes, des Gazastreifens und Ostjerusalems. Die Organisation versteht sich offen als antizionistisch und wird daher vom Besatzungsregime als antisemitische Organisation dargestellt. Der US-Historiker Noam Chomsky ist einer der prominentesten Unterstützer dieser Organisation. Chomsky tritt für eine Beilegung des palästinensisch-israelischen Konflikts auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung ein. Er sagt dazu: Fast alle Länder der Welt stimmten zu, aber die Vereinigten Staaten legten ein Veto gegen die Resolution ein. Ein ähnlicher Resolutionsentwurf wurde in den 1980er Jahren eingebracht. Die Vereinigten Staaten legten jedoch erneut Veto ein. Code Pink, Frauen für den Frieden, wurde am 2. Oktober 2002, dem Geburtstag Mahatma Gandhis, gegründet und begann bereits im November mit einer viermonatigen Mahnmache vor dem Weißen Haus in Washington, D.C. Diese fand ihren Abschluss mit einem Protestmarsch am 8. März 2003, dem Internationalen Frauentag, an dem 10.000 Menschen teilnahmen. Nach eigenen Angaben ist Code Pink eine von Frauen initiierte basisdemokratische Bewegung für Frieden und soziale Gerechtigkeit. Sie lehnen die ihrer Ansicht nach angsterfüllte Politik der Bush-Regierung ab, die Gewalt rechtfertigt, und wollen stattdessen eine auf Mitgefühl, Freundlichkeit und der Anerkennung internationalen Rechts basierte Regierung. Code Pink rekrutiert seit 2002 Mitglieder durch virtuelle Kommunikation und ist gegen die Besetzung einschließlich der Belagerung von Gaza und kritisiert die Gewalt des israelischen Regimes bei der Inhaftierung von Kindern und Jugendlichen lautstark. Sie hat offiziell ihre Unterstützung für BDS-Bewegung bekannt gegeben und 7 Delegationen in die Nahostregion entsandt, um das palästinensische Volk, insbesondere in Gaza, zu unterstützen. Eine große Kundgebung in Kairo zur Unterstützung des palästinensischen Volkes war einer der Höhepunkte der Bewegung zur Unterstützung Palästinas. Das Hauptquartier der Solidarität mit Palästina, PSC, einem weiteren Unterstützer der BDS-Bewegung, befindet sich in Wales, England. Die Organisation wurde 1982 während des ersten Krieges zwischen dem israelischen Regime und dem Libanon gegründet. Diese Organisation richtete ihre Aktivitäten schrittweise darauf aus, Palästina zu unterstützen und sich den unmenschlichen Aktionen des Besatzungsregimes zu widersetzen. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung des Rechts des palästinensischen Volkes, in die besetzten Gebiete zurückzukehren, und es betrachtet das israelische Regime als ein mit dem Apartheid-Regime in Südafrika vergleichbares Regime und kooperiert und koordiniert von dort aus mit der BDS-Bewegung. Viele BDS-Anhänger glauben, dass die Hauptforderung der Bewegung darin besteht, die Belagerung von Gaza und dem Westjordanland zu beenden und die Vertriebenen in ihre Heimat zurückzuführen. Sie halten die Behauptung des israelischen Regimes, palästinensischen arabischen Bürgern und israelischen Bürgern gleiche Rechte zu gewähren, für unwahr. Die BDS-Bewegung wird von Palästina aus geführt und Barghouti wird als Gründer dieser Nichtregierungsorganisation vorgestellt. Das israelische Regime hat große Anstrengungen unternommen, um zu verhindern, dass die Bewegung an Boden und Popularität gewinnt. Aber weil diese Bewegung legitime Ziele verfolgt und Teil moderner sozialer Bewegungen ist und keine hierarchische Organisation, keine Organisation von oben nach unten hat, konnte deshalb Israel ihre Expansion außerhalb Palästinas nicht verhindern. Diese neue Struktur der BDS-Bewegung hat dazu geführt, dass sie von prominenten Politikern oder einflussreichen Personen unterstützt wird und kontinuierlich an Popularität gewinnt. Liebe Zuhörer, die BDS-Bewegung basiert auf historischen Theorien, die gegen Diskriminierung und Besatzung sind. Die Bewegung betrachtet Israel als ein Regime, das die internationalen Menschenrechte als moralisch-politisches Engagement ignoriert und vertritt die Auffassung, dass Israel nur durch Boykott, Desinvestition, Sanktionen dazu veranlasst werden kann, Rechte der Palästinenser anzuerkennen. Wir sind damit am Ende dieses Teils der Beitragsreihe angelangt und würden gerne Ihre Meinung zum Beitragsinhalt hören. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Tagesprogramms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.